Hey, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcast. Mein Name ist Marco Young, ich bin der Host in dieser Sendung. Und nach langer Zeit haben wir ja wieder angefangen, Gäste hier einzuladen, damit ich nicht immer mit mir selbst sammeln muss, sondern mich einfach so ein bisschen an dem orientieren kann, was auch perspektivisch bei anderen da draußen los ist. Und nachdem ich letzte Woche die Julia Weißbach da hatte, oder vor 14 Tagen, könnt ihr gerne nochmal reinhören, habe ich mir heute den Markus Penzek eingeladen, den ich schon unglaublich lange irgendwie gefühlt kenne, aber der irgendwie so einen ganz anderen Weg gemacht hat und der unglaublich spannend ist, weil er nämlich schon mal vorweg nämlich SEO in China macht. Und da habe ich schon in der Recherche unglaublich viele Fragen gehabt. Und ja, erstmal bin ich super froh, dich hier zu haben, lieber Markus. Herzlich willkommen in der Show.
Ja, vielen, vielen Dank. Danke für die sehr, sehr nette Begrüßung. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich denke, das erste Mal haben wir uns getroffen auf der ersten SEO Campix.
Auf der SEO Campix? Ich hätte jetzt fast gedacht, dass wir uns schon bei Jack the Ripper irgendwie gesehen haben, oder?
Nee, das war, glaube ich,
gerade die Abakus-Zeit, weil ich habe jetzt nochmal so recherchiert, wo du so hergekommen bist, historisch, und da stand auch Abakus. Das war aber noch davor, ja?
Nee, Abakus war danach.
Nee, für mich davor.
Da war ich noch bei SEOline.
Ah, guck mal. Aber dann war es dann, aber war nicht Jack the Ripper und so, das war doch alles noch davor. Mann, ist schon so lange her, wenn man so lange, über 20 Jahre diese Business macht und die Leute da kennt, da muss man erstmal die Karten sortieren. Markus, lass uns doch erstmal so ein bisschen, du hast gerade schon angefangen, durch deine Historie gehen, weil der ein oder andere da draußen würde ich nicht kennen. Ich habe mir hier so ein paar Sachen notiert, aber ich glaube, das ist schlauer, wenn du das einfach nochmal so auf Linie bringst. Gerade so diesen Switch von Deutschland nach China hin, ich glaube, da hast du mehr Insights irgendwie und kannst das nochmal ein bisschen gerade rücken in meinem Kopf und in dem Kopf der Zuhörer.
Ja, sehr gerne. Wo wollen wir anfangen? Direkt bei China oder
weiter? Nö, also ich hatte mir als erstes Abakus irgendwie notiert, da stieg es bei mir ein. Und dann war aber so ein bisschen ein Switch drin. Dann war immer irgendwie nochmal was Chinesisches drin, dann ging es wieder nach Deutschland. Klär mich auf.
Ja, Abakus, ja, das war eine spannende Zeit. Alan Webb ist ja selber ein Einwanderer in Deutschland, ist ja wegen der Liebe auch nach Deutschland gekommen.
Ein Briter, ne?
Ich habe damals, wusstest du, oder?
Ja.
Ja. Ich habe damals, als ich bei Abakus war, eine nette junge chinesische Dame kennengelernt, die in China gelebt hat. Und nachdem ich sie dort besucht habe, habe ich mich dazu entschieden, nee, da muss ich jetzt hin, das geht nicht anders. Da habe ich mir einen Alan geschnappt, habe gesagt, pass auf, wir müssen uns mal unterhalten. Hier, lass uns nach der Arbeit zusammensetzen. Und waren wir in der Kneipe. Er fragt, ja, wo sind die anderen? Ich sage, nee, wir zwei müssen jetzt mal reden. Habe ihm die Sache erklärt. Und dann meinte er, ja, nee, Markus, das geht nicht. Wir gehen jetzt mal auf die Rolle. Ich suche die nette Chinesin hier in Hannover und dann bleibst du hier. Hat nicht ganz geklappt. Entsprechend bin ich dann nach China gezogen. Paar Monate später, nachdem wir gesprochen hatten, aber wir haben halt eine relativ schöne, lange Übergangsphase gehabt, konnte meine Projekte abschließen, übergeben. Ich glaube, 6 Monate haben wir gemacht, also nicht die typische 3 Monate Kündigungsfrist. War da sehr, sehr fair. Und ja, habe dann für 2 Jahre in einem E-Commerce-Unternehmen in Peking gearbeitet, als Digital Marketing Manager, Abteilungsleiter dort, um die Firma vor allen Dingen im Westen bekannter zu machen. Also meine Rolle war nicht chinesisches SEO, sondern westliches Marketing für das Unternehmen. Wir haben aber damals relativ schnell festgestellt, dass, oder vielleicht kurz zu dem Businessmodell, was wir da hatten, wir haben ausländischen oder im Ausland lebenden Menschen geholfen, auf chinesischen Plattformen einzukaufen. Das war damals nicht so einfach, wie es heutzutage der Fall ist. Man hatte die chinesischen Zahlungsmittel nicht, die chinesischen Händler nahmen keine Kreditkarte an, Kommunikation war schwierig, Versand ebenso, niemand hat ins Ausland versendet. Aber trotzdem wollten halt viele Leute auf diesen Plattformen einkaufen und wir haben halt diese Schnittstelle angeboten. Die konnten dann bei uns ihre Bestellungen platzieren, wir haben die Bestellungen dann final platziert, die Bestellungen entgegengenommen, bei uns nochmal ein Qualitätsmanagement gemacht, ob denn das wirklich dem entspricht, was bestellt wurde. Und falls alles okay war, haben wir es dann weitergeleitet. Dann haben wir sehr, sehr schnell festgestellt, dass unsere Kunden
Lass mich mal
zwar
kurz
durchaus im
nochmal,
Ausland.
lass mich mal kurz nochmal zwischengrätschen, weil für mich ist der Moment jetzt unglaublich spannend. Das ist ja so, für dich als Westeuropäer, es ist ja der erste Moment gewesen, Kontakt zu China zu haben. Also jetzt das zweite Mal und jetzt, wo du jetzt da drin bist, ich glaube, da ist alles relativ safe. Aber da war jetzt der Moment von Kulturschock. Also da treffen ja
Oh
Welten
ja.
aufeinander. Wie war das für dich? Den Moment würde ich ganz gerne nochmal einfangen wollen.
Ja, ich war der einzige Ausländer in einem 100 Unternehmen, 100 Menschen Unternehmen und hatte halt Leute unter mir arbeiten, die alle chinesisch sind, aber nicht nur halt unter mir, sondern auch in den Nebenabteilungen, wie ganz wichtig die IT in dem Fall. Und ich erinnere mich an eine Situation, da hat es die IT geschafft, Google komplett auszuschließen von der Webseite. Ganz fatal für uns. Und wir haben nicht rausgefunden, warum. Und da dann hinterzukommen, danke hier nochmal an John Müller, der uns den entscheidenden Hinweis gegeben hat, woran es lag. Da dann aber hinterzukommen, was dann tatsächlich in der IT passiert ist und das auf eine Weise zu kommunizieren, dass es auch entsprechend schnell wieder gelöst wird, ist mir nicht so ganz gut gelungen. Ich war dann hier eher hier mit der Axt im Wald und habe gesagt, ey, aber ganz schnell und bis 5 ist das erledigt, wir haben Probleme. Also für mich gar kein Problem, die haben gespurt. Aber ein paar Monate später hat der IT-Direktor gekündigt und ich hatte ein Gespräch mit dem Chef, der dann zu mir sagte, Markus, deine Ausbrüche hier, total super. Mein Team arbeitet viel, viel effektiver, viel, viel schneller. Aber das ist nicht gut für deine Gesundheit. Mach mal einen halben Gang runter.
Also damit willst du mir jetzt aber erklären, dass die Kulturen völlig anders ticken von der Geschwindigkeit her, oder?
Ja, weniger von der Geschwindigkeit her als von dem, wie du Messages rüberbringst. Ne? Du kannst nicht zu direkt sein, wie wir das gewöhnt sind.
Okay.
Du kannst nicht mit der Faust auf den Tisch hauen, wenn was schief läuft, sondern du musst dir überlegen, wie bringst du das beim Gegenüber rüber, ohne dass es jetzt so aussieht, dass du ihn runter machst. Ne? Wie kriegst du die Message freundlich rüber?
Also
Insbesondere, wenn es
Respekt
andere
ist ein großes
mitbekommen.
Thema in China. Höre ich das so
Ja, ich
raus?
bin ganz respektlos, ich weiß.
Also wir müssen vielleicht
Ja,
noch
das
mal
war ein
dazu
ganz großes
sagen,
Thema.
dass manche Sachen, ich hatte ja mit Markus vorher jetzt hier schon gesprochen, das ist jetzt eine direkte Verbindung nach China, ja? Also für alle, die jetzt hier zuhören, wir haben das so geregelt, dass wir sagen, wenn er bestimmte Sachen nicht sagen will, aus Gründen, dann umschifft ihr die einfach so ein bisschen. Das heißt, wenn da manchmal so Umschiffungen da sind, wo ihr euch das nicht so erklärt, dann hat Markus darüber nachgedacht und hat seine Situation betrachtet und hat das dann beleuchtet. Nur als Erklärung, damit die Leute manchmal nicht so verwirrt sind. Also wir waren bei Kultur stehen geblieben und Respekt, was ja in den asiatischen Kulturen sowieso sehr verbreitet ist, nicht nur in China, ne?
Nee, nee, richtig. Aber ich bin halt komplett unvorbereitet reingegangen. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wie ist die Kultur da drüben. Ich habe gedacht, hey, du hast Arbeitserfahrung, ein paar Jahre, das wird da genauso gut funktionieren. Von der Umsetzung hat es so funktioniert. Vom Freunde machen eher weniger. Und das eine oder andere
Amtssprache war denn
Gespräch mit
für
dem Chef
dich
gab es
aber
halt
Englisch
auch.
oder wie lief das da im Unternehmen?
Ja, genau. Sprache war für mich Englisch. Ich konnte ja nicht ein Wort Chinesisch, als ich damals gekommen bin. Und die Mitarbeiter, die mir direkt zugeteilt wurden, die konnten alle Englisch sprechen. Das war dann mein Marketing-Team und später habe ich das Customer Service-Team mit übernommen. Und die mussten ja sowieso Englisch sprechen, um mit unseren Kunden dann im Ausland klarzukommen. Ja.
Okay, also kulturell, da ist jetzt noch nicht die Ebene mit bei gewesen von das, was ich so kenne aus dem Urlaub, wenn ich, als ich das erste Mal in Thailand war, habe ich schon einen Kulturschock gehabt. Also mir war schon ein bisschen plümmerant irgendwie, wenn ich sagen, dass ich irgendwie so kurz vorm Heulen war an bestimmten Situationen. Also diesen Moment von Kulturschock, hast du den auch so gehabt? Ich meine, du bist ja da einfach rüber, also hört sich jetzt so sachlich an. Aber da ist ja auch der kleine Markus, der im Westen groß geworden ist und der jetzt in so eine völlig neue Kultur kommt. Du kannst die Schrift nicht mehr lesen, du kannst die Sprache nicht verstehen, das Essen ist anders. Das macht doch was mit dem kleinen Markus.
Ja, ich weiß auch nicht. Mir hat es persönlich gar nicht so viel ausgemacht. Ich bin relativ freundlich aufgenommen worden, nicht nur von Familie und Co., sondern jeder Mensch, der dir auf der Straße begegnet, ist super freundlich. 10% versuchen, dich in ein englisches Gespräch zu verwickeln, um ihr Englisch zu trainieren. Die anderen sagen Hallo oder und dann kichern sie und laufen weg. Passiert alles. Und ja, natürlich waren ganz viele Sachen da, die ganz anders sind als in Deutschland. Wenn du auf die öffentliche Toilette gehst, kannst du dich da nirgendwo hinsetzen. Nicht, weil es so schmutzig wäre, sondern weil da einfach nichts zum Sitzen ist. Da ist einfach dieses Loch im Boden und du hockst dich da drüber. Hat man vielleicht auch in Frankreich schon mal gesehen.
Ja, hat man schon gesehen aber, und fand es da auch da nicht toll.
Ja, genau, richtig. Aber richtig kulturschockmäßig war eine öffentliche Toilette in der Nähe, wo meine Schwiegereltern wohnen. Also ein bisschen weiter raus aus der Stadtmitte, wo es ein bisschen nicht ganz so fein mehr aussieht. Und du kommst da in diesen Raum rein und siehst eine große Betonplatte mit ganz vielen langen Schlitzen drin, halt nebeneinander. Du hockst dich da nebeneinander, ohne dass da irgendeine Privatsphäre wäre. Und es stinkt ganz fürchterlich. Aber nee, es hat mir nicht wirklich viel ausgemacht. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass kann man sagen, ich war mit 35 noch jung, ich weiß es nicht.
Wie alt bist du
dass
jetzt?
Ich mir einfach nicht 51.
Okay. Dann warst du jung.
Dankeschön. Dann lag es vielleicht daran, dass ich mir einfach nicht zu viel Gedanken darüber gemacht habe. Aber es gab relativ zum Ende, bevor wir nach 2 Jahren erstmal wieder zurück sind nach Deutschland, schon eine Situation oder eine Phase, die mich richtig irritiert hat und wo ich dann auch wirklich nicht mehr wollte. Und ich sehr, sehr happy war, dass meine Frau gesagt hat, ey, wollen wir nicht mal nach Deutschland? Meine Mutter hat gesagt, wenn ihr nochmal nach Deutschland wollt, dann jetzt, weil wir sind noch jung, wir können noch alleine leben. Mhm. Das war, als bei uns in der Wohnung Kakerlaken aufgetaucht sind und die waren halt nicht mehr wegzukriegen, warum auch immer. Riesiges Hochhaus, weiß nicht, 20. Etage und auf einmal hatten wir Kakerlaken in der Wohnung. Und da konnte ich gar nicht mit umgehen. Okay. Ist seitdem nicht wieder passiert, aber...
Na, da warst du jung und brauchtest das Geld, oder? Da war nicht ja, was anderes schlimm. Möglich. Da gehörte das zur Zimmerausstattung.
Ja, Mitbewohner inklusive.
Ja, genau. Ja, und dann seid ihr wieder nach Deutschland zurückgekommen, weil deine Frau gedrängelt hat, ja?
Nee, wir haben 2013 unseren Sohn bekommen und relativ Ende 2013, ich glaube, es war so Oktober, habe ich dann doch mal in den Himmel geguckt. Es war kein Himmel zu sehen. Die Sicht war 50, 100 Meter weit. Nicht, weil da Nebel war, sondern weil Smog. Da andere Sachen in der Luft hingen.
Okay.
Und relativ zeitgleich kam dann meine Frau tatsächlich und sagte, ich habe mit meinen Eltern gesprochen und die haben gesagt, wenn ihr nochmal nach Deutschland wollt, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Das kam so wirklich irgendwie zusammen, dass ich sofort gesagt habe, ja, okay. Ja. Habe dann meine Bewerbung rausgeschickt, habe relativ schnell was gehabt. Und dann waren wir im Dezember 2013 wieder in Deutschland. Eigentlich wirklich wegen dem Smog vor allen Dingen, der da geherrscht hat. Das war so.
Okay, und dann hast du die Station ODG war noch danach, als du zurückgekommen bist, und dann Searchmetrics. Ich glaube, das war ja genau. Das war ja so dein Highlight in deiner Karriere, Searchmetrics.
Ja, absolut, absolut. Ja, UDG, als ich den Vertrag unterschrieben habe bei UDG, da hieß es noch Sumo. Und als ich den ersten Arbeitstag hatte, war es UDG. Das war noch eine sehr schöne.
Ja, verändert sich alles. Schnell, schnell.
Ja, genau. Ja, ja.
Ja, dann hast du ein paar Jahre unter Markus Toba dann gearbeitet und dann, also wieder SEO gemacht. Und dann, was passierte dann? Dann war der Smog ja, war der weg?
Na, ich habe bei UDG schon gesagt, als ich einen Vertrag unterschrieben habe, irgendwann wird es soweit kommen, dass ich wieder zurückgehe. Ich will hier mit offenen Karten spielen. Das Gleiche habe ich auch bei Switchmatics dann gesagt, als ich gesagt habe, Leute, wenn sich mir eine Chance bietet, dann gehe ich wieder nach China. Ist das okay für euch? Wollen wir den Vertrag trotzdem unterschreiben? Und es war okay. Ja, was hat sich getan? Bei Searchmetrics hat sich zu der Zeit sehr, sehr viel getan und auch Markus war schon weg, bevor ich weg war. Es hat sich viel umgebaut. Ich habe sehr viel Kontakt mit dem Produktmanagement gehabt, mit den Entwicklern auch gehabt. Zum Testen von neuen Funktionen, um Feedback zu geben, und das dann abgewatscht zu bekommen nach dem Motto, ja, wir sind die Entwickler, wir wissen das besser. Oder wir sind Produktmanager, ich habe das ganz anders geplant, als du das jetzt benutzen willst. Waren dann so Sachen, wo man sich auch sagte, ja, so ganz wohl fühlst du dich nicht mehr. Auch wenn der Markus nicht mehr da war, der alles auch eher aus der SEO-Brille betrachtet hat und gesagt hat, ja, in diese Richtung muss das gehen. Aber wenn dann die Produktmanager übernehmen, die nie mit SEO zu tun hatten vorher und sagen, wir planen das mal ganz anders, und da ist von oben keiner mehr, der Kontra gibt und sagt, nee, das muss so, dann ist das nicht mehr so schön. Und dann habe ich mich halt umgeschaut. Und es war so die Zeit, wir haben ein paar Besuche in China wieder gehabt. Das Klima ist deutlich besser geworden. Klar, der Smog ist nicht weg, aber es ist halt, man kann gut leben wieder. Außerdem ist der Kleine nicht mehr klein und die Lungen sind entwickelt. Und man kann mir das eher mal zutrauen, auch in nicht hundertprozentiger Luft zu leben. Also, mit dem Säugling willst du das nicht. Aber so geht es dann schon noch einigermaßen.
Hast du dir schön
Und
geredet?
ja, genau. Ja, dann habe ich kommuniziert mit meinen Leuten, die ich hier in China schon sitzen hatte. Ich habe ja damals schon angefangen, für diverse Unternehmen dann auch China SEO zu machen. Auch zu Searchmetrics-Zeiten schon, zu UDG-Zeiten hat übrigens Hans Grohe mir die Möglichkeit gegeben, da schon mal ein bisschen reinzuschnuppern. Den hast du ja auch schon gesprochen. Und die Unterschiede zwischen Groh und Hans Groh auseinandergeredet. Nee, und da habe ich dann halt mit meinen Leuten Kontakt aufgenommen. Mit der Agentur gesprochen, mit der Agentur. Also mit denen vor allen Dingen, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe, um die muttersprachlichen Dienstleistungen zu bekommen. Ne? Keyword-Recherche, Texte schreiben, sowas. Und habe gesagt, Leute, ihr habt mit so vielen Unternehmen, die aus dem Ausland kommen, aber in China tätig sind, zu tun, die auch da ein Office haben, gibt es da nicht einen eurer Kunden, der jemanden braucht wie mich? Ja, und der Kunde, bei dem ich jetzt arbeite, hat dann gesagt, ja, wieso Kunden? Kommen doch einfach zu uns. Ich sage, nee, du bist in Südchina, das ist nicht unbedingt die Ecke, wo ich hin wollte. Und Kunden sagte dann, ja, dann mach doch dein eigenes Office auf. Ja, bist du trotzdem bei uns. Ja, und so ist es dann gekommen. Wir haben hier in Tianjin das Office aufgemacht, in Nordchina. Und sind trotzdem eine große Firma, aber
Aber du
glaube, du
bist
bist jetzt
jetzt mit
eingefroren bei
dem
mir.
Kun Tang, heißt er, dein Partner? Du bist der
Genau,
Partner.
Kun
Du
Tang. Ja, genau.
tust jetzt so, als ob du da angestellt wärst, aber als Partner bist du, verstehe ich es zumindest nach deutschem Recht
Ja.
irgendwie, bist du Teilhaber.
Ja.
Also ja, also ihr sitzt, aber ihr seid jetzt ein eigenständiges Unternehmen oder seid ihr irgendwie ein Vehikel von irgendwas?
Nee, wir sind ein eigenständiges Unternehmen. Der Kunde hat das gegründet vor 2012. Müsste ich jetzt rechnen. Ich bin nicht gut im Rechnen.
Ja, alles gut. Lassen wir so durchlaufen.
Nee, der hat das gegründet und hat auch bislang nicht verkauft. Und ab jetzt müssten wir das gemeinsam entscheiden.
Das heißt, und ihr seid, habe ich es richtig gesehen, über 40 Leute jetzt?
Knapp 50, naja.
Boah, guck mal, sich schön entwickelt. So, dann lass uns doch mal anfangen mit diesem Markt. Also, als ich mich hier vorbereitet habe, und ja, ich bereite mich vor, für den einen oder anderen Zuhörer hier, der wird ja verwundert, sich die Augen reiben und die Ohren reiben. Ich bereite mich schon vor und habe dann ziemlich schnell aufgegeben, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich habe probiert, mich so ein bisschen in dieses Thema SEO für China reinzudenken. Und ich komme ja, muss ich dir ganz, also muss ich dir vielleicht gar nicht erklären, ich weiß nicht, vielleicht gehen die Welten da auseinander. Ich komme ja mit dem, was hier aktuell mit AI und mit AI-Overviews und mit der Google-Entwicklung und whatever, also da habe ich schon meine Probleme, überhaupt mich zu orientieren. Und jetzt habe ich probiert, diesen Einstieg in die Welt von China im Suchmarkt zu bekommen. Ey, mir ist es nicht gelungen. Erstmal, weil Google überhaupt gar nicht da ist, außer die Prozente, die da noch auf Hongkong verfallen. Kannst du gleich noch mal was zu sagen, ja? Also ich habe nur irgendwie probiert, mit Baidu mal kurz übersetzt zu arbeiten und denke, okay, das sieht aus wie 2000. Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Nimm mich doch mal mit in diesen Markt da, und weil ich habe die Orientierung nicht geschafft. Ich habe jetzt die Hoffnung, du gibst jedem Hörer auch mal eine Orientierung, was bei euch da überhaupt abgeht.
Ja, The Fragmented Search System in China ist mein Thema tatsächlich dieses Jahr auf den nächsten Konferenzen. Wie funktioniert Suche in China? Wenn du anfängst zu recherchieren, dann wirst du relativ schnell merken oder auf Beiträge stoßen, die dir sagen, SEO ist tot, niemand benutzt mehr Baidu. Alle benutzen jetzt WeChat und TikTok, also Douyin heißt es bei uns. Und keiner sucht mehr klassisch. Das ist eine große Mär, ein großer Mythos, der von vielen, vielen Agenturen verbreitet wird.
Da haben wir zumindest eine Ähnlichkeit zwischen Deutschland und China erstmal. Ja? SEO ist also auch bei euch tot.
SEO ist auch bei uns tot, genau. Und dieser Untote, der bei uns ja immer noch von gewissen Menschen benutzt wird, und die gewissen Menschen sage ich hier gleich, der wird halt vor allen Dingen tot geredet von Agenturen, die das Gegenteil bewerben, ne? Die das Social Media Marketing nach vorne bringen, die dir helfen, die Massen zu erreichen. Und ganz Unrecht haben die nicht. Es ist nicht so, dass sie komplett falsch liegen würden. Du kannst tatsächlich mit Social Media, mit WeChat, mit Douyin etc. Millionen, Milliarden Menschen mehr erreichen, als du das über klassisches SEO kannst. Und ja, es ist tatsächlich so, dass viele Menschen im Privatnutzerraum viel, viel seltener auf Baidu gehen und dort suchen. Ich habe mit meinen Kollegen gesprochen, wenn das im privaten Raum noch der Fall ist, dann ist es meistens Studenten, die recherchieren und Informationen suchen wollen. Ich habe es, wenn ich mit Kunden gesprochen habe, gesehen, dass es oft auch Menschen sind, die eine Brand verifizieren wollen, die also sehen wollen, sind die wirklich legit? Ich habe jetzt diesen Social-Media-Account gesehen, aber ich will mal kurz nachgucken, haben die denn überhaupt eine Webseite? Es geht daher vielfach, wenn du mit Marken arbeitest, die in China bekannter werden wollen, die in China Sichtbarkeit erlangen wollen, beim SEO gar nicht so viel darum, Kunden auf die Webseite zu bekommen und dort zu verkaufen, sondern eher zu beweisen, ja, dich gibt es wirklich. Das ist im normalen B2C-Raum. Ne? Verkaufen tun diese Brands dann eher auf den Plattformen wie Taobao und Tianmao, also hier unser eBay quasi, unser Amazon. Aber diese Verifikationsebene, die finden halt oft noch auf Baidu statt. Wo du aber wirklich noch viele, viele Kunden erreichen kannst und die dann auch über die Webseite mit dir Kontakt aufnehmen, das ist dann eher im B2B-Bereich. Und da liegen auch 90% unserer Kunden, die bei uns SEO-Dienstleistungen einkaufen, die sind aus dem B2B, oftmals aus dem Industrial B2B, also die bauen große Maschinen oder kleine Lager, die sie an den Mann bringen wollen, Pipetten, all sowas. Und da ist klassisches SEO tatsächlich noch ganz, ganz groß. Wenn ich hier von klassischem SEO spreche, dann muss ich aber nochmal erklären, wie ist Baidu anders als Google? Weil wenn du für einen Suchbegriff, der ein relativ hohes Suchvolumen hat und dadurch auch sehr, sehr umkämpft ist, mal bei Baidu eingibst, dann wirst du ganz schnell feststellen, dass die ersten Positionen alle von Baidu selbst belegt sind. Und zwar nicht, wie das bei Google ist, dass da eine Flight Search oben drüber ist und dann kommen immer noch 10 Ergebnisse. Oder vielleicht noch eine AI-Review mittendrin, sondern das sind die organischen Ergebnisse, die dann von Baidu selbst besetzt werden, mit deren eigenen Nebendiensten. Die haben ja eigene Plattformen, die ein Wikipedia ersetzt, nennt sich Baike. Die haben ihre eigenen Diskussionsforen und Newsplattformen bei Jiahao. Die haben ihr eigenes Q&A-Portal wie in Quora oder Gute Frage, nennt sich Jidao. Die sind in einem zweiten Q&A-Portal investiert, nennt sich Jihu. Und all diese Plattformen, die ranken erstmal zuerst. Du hast also relativ wenig Chancen für sehr, sehr hart umkämpfte Begriffe auf den ersten Positionen zu landen mit deiner Webseite.
Aber wie hast du denn du in Baidu jetzt das Suchvolumen rausgekriegt? Irgendwie gibt's da auch sowas wie ein Ads-Programm, wo man die Suchvoluminas rauskriegt, oder eine Search-Konsole? Wie ist da der technische Hintergrund?
Ja, gibt's beides. Es gibt eine Ads-Plattform und die gibt dir auch ein Keyword-Recherche-Modul, wo du dann ein Suchvolumen bekommst. Ein MSV nennt sich das hier, ein Monthly Search Volume. Das ist auch ein bisschen anders, als wir das bei Google haben. Bei Google haben wir ja so einen Durchschnitt über die letzten 12 Monate und haben dann so ein Monatssuchvolumen, das quasi gemittelt ist, was ja. Bei Baidu kriegen wir das Suchvolumen oder den gemittelten Rahmen der letzten 30 Tage. Das heißt, wenn ich jetzt gerade einen Suchbegriff mir anschaue, der erst nächsten Monat wieder boomt, so von der jährlichen Historie, dann sehe ich das gar nicht. Das heißt, ich muss hier schon noch ein bisschen mehr mitdenken und überlegen, könnte das ein relevanter Begriff sein? Wird der nächsten Monat boomen? Ja, dann nehme ich mit auf und gucke vielleicht nächsten Monat nochmal nach, ob sich das Suchvolumen erhöht hat. Und GSC, ja, gibt es auch, nennt sich CGN, oder auf Englisch Webmaster Tools. Und hat überschneidende Funktionen, was Search Performance angeht. Also die können wir uns angucken mit Impressionen und Klicks. In die Tiefe geht es leider nicht so weit, wie das bei Google ist. Da können wir nur die letzten 30 Tage an Keywords und an Seiten, die Impressionen bekommen haben, uns angucken.
Okay, das ist ja jetzt aber Baidu, ne? Also wenn du mal, du kannst ja mal die Daten einfach, die ich hier rausgezogen habe, mal verifizieren. Also ich habe hier Baidu einen Anteil in der Suche von 74%. Mal abgesehen davon, wie groß der Markt der Suche jetzt überhaupt ist, den habe ich jetzt nicht recherchiert. Dann ist aber auf Position 2, und da war ich relativ erstaunt, Bing irgendwie mit 23%. Dann ist Haosu, kenne ich gar nicht, 14%. Yandex dann wieder als russischer Anbieter, wo ich auch erstmal erstaunt war. Und Google mit 2,3%, da wurde mir ausgeworfen, eher so dem Bereich Hongkong, also wo noch so eine freien, in Anführungsstrichen, Zonen sind. Was macht Bing jetzt da oben so drin irgendwie? Also da war ich ein bisschen das erste Mal erstaunt.
Also erstmal zu den Zahlen. Die sind nicht ganz richtig. Ich schätze, die hast du jetzt von einer Plattform wie StatCounter zum Beispiel.
Na, wir haben jetzt hier dieses AI-Overviews ja hier und den AI-Mode in Google.
Ja.
Den kennst du da drüben natürlich überhaupt nicht, weil ihr ausgesperrt seid und du nur mit VPN dich reingrunnern kannst. Aber nee, da habe ich die Zahlen her.
Ja, die werden meistens zitiert von StatCounter oder von Webseiten, die StatCounter zitieren. Und das Problem, was wir hier haben, ist StatCounter für alle Zuhörer als Hintergrund, ist in der Analytics Alternative, eine GA4-Alternative, die man sich kostenfrei installieren kann und dafür kriegt man dann halt ein paar Auswertungen. Man darf hier aber nicht vergessen, auch Google Analytics ist ja frei und der Anteil von Webseitenbetreibern, die dann einen StatCounter statt Google Analytics installieren, ist relativ gering. Und wenn du dann rübergehst nach China und dir die chinesischen Webmaster anschaust, die haben ja dann noch eine Alternative mit Baidu Analytics und StatCounter kennen sie erstmal gar nicht. Das heißt, echte chinesische Webseiten, die hier einen StatCounter installiert haben, gibt es so gut wie gar nicht. Das liegt im 0,0 irgendwas Promille-Bereich. Das heißt, die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Nicht ganz falsch ist an der Stelle allerdings, dass
Aber hast du
Baidu
Zahlen denn?
tatsächlich.
Also, wo wir das mal
Ja, ja.
relativieren können, irgendwie, weil
Ja,
es wäre ja ganz
klar.
interessant.
Ja, wir erheben die Zahlen selbst. Wie echt die sind, kann man dann natürlich relativ schwer sagen. Wir schauen uns dafür unsere eigenen Kunden an, begrenzen das auf die Kunden, die eine rein chinesische Webseite haben, also die keinen internationalen Traffic drauf bekommen. Und schauen uns da das Analytics an, schauen uns die Webmaster Tools an und versuchen das dann insgesamt über diese Kundenbasis hinweg ein bisschen zu mitteln. Und die Zahlen, die wir daraus bekommen, auch da ist Baidu oben mit dabei. Wir sind aber hier eher so bei 60%. An Nummer 2 ist tatsächlich Bing. Bing als internationale Suchmaschine, die aber in China frei verfügbar sind. Die kann also jeder aufrufen. Und jeder, der mit Baidu nicht zufrieden ist, weil die ihre eigenen Dienste zu sehr bevorzugen oder zu viel Werbung einsetzen, die schwenken dann zuerst mal rüber nach Bing, weil es halt einfach für sie ist. Sie brauchen kein VPN dafür und kriegen trotzdem andere Suchergebnisse. Ja, es wird dann umgeleitet auf cn.bing.com und ja, Microsoft hält sich dann hier an die chinesischen Gesetze und spielt dann Webseiten nicht aus, die nicht ausgespielt werden dürfen, aus rechtlichen Gründen. Aber es ist halt insgesamt eine deutlich nettere Suchergebnisseite, die werden dann hier bei Bing.
Hast du da einen Zahlenwert noch, den in Prozent, den man da irgendwie, den ihr da zumindest habt?
Eher so rund 20%.
Okay.
Genau. Und an dritter Stelle tatsächlich Google mit einem zweistelligen Prozentbereich. Ich habe den jetzt nicht ganz im Kopf. Ich glaube 12, 15, irgendwas in der Art. Und wir haben das mal versucht nachzuvollziehen, wie das kommen kann. Haben hier in die Search-Konsole der Kunden reingeschaut, um zu gucken, wie viel Traffic kommt, wird denn von Google denn aus China dann dort platziert, und so rund 80% des chinesischen Traffics, den sie bekommen über Google, scheint dann auch lokal in China platziert zu sein. Weiß nicht ganz, wie Google das macht, wie Google das rausfindet, weil die Leute, die auf Google zugreifen wollen, die müssen ja ein VPN nutzen. Das heißt, offiziell sind sie dann woanders, aber inoffiziell hat Google trotzdem kapiert, dass sie aus China sind. Und die paar, die dann nicht in China sind, sind wahrscheinlich dann doch wieder in China, wo es dann Google nicht ganz kapiert hat. Klar, es wird immer Leute geben, die auch aus dem Ausland in Chinesisch suchen und dann natürlich chinesische Seiten finden und dort auftauchen. Aber ich glaube, dass die Zahlen relativ valide sind, dass die meisten hier eher aus China kommen.
Ja, dann habe ich, also mein nächster Schritt, um dir einfach mal einen Blick in meinen Kopf, in meinen verwirrten Kopf irgendwie zu ermöglichen. Der nächste Schritt, der dann da war, als ich zumindest bei Baidu war und eigentlich, ja, so mich sehr im Jahr 2005 oder so wieder gefunden habe, so rein optisch auch und von dem, was die Ergebnisse waren, dann habe ich hier in die Suchmaschine meines Vertrauens im KI-Modus mal eingegeben, genau das, nämlich, dass das auf mich total hinterweltlich wirkt und ob die wirklich so abgehangen sind. Und die Antwort aus der KI war, dass das überhaupt nicht stimmt. Und da fand ich die Begründung aber interessant. Und das geht jetzt vielleicht ein bisschen an SEO vorbei, ist aber vielleicht auch SEO in der normalen Welt, weil wir das ja hier auch so diskutieren. Weil die Begründung war, dass die halt diese Suche gar nicht mehr so benutzen, weil die diesen Sprung Desktop irgendwie gar nicht so mehr haben, sondern unglaubliche Mengen in Mobile irgendwie stattfinden. Und das so die Begründung war. Wir haben ja jetzt hier in Deutschland irgendwie die Diskussion, ja, wird es denn Webseiten irgendwann überhaupt nicht mehr geben, weil, und wir haben ja dann immer gesagt, dass die Agenten mit Agenten reden, und ich fand die Perspektive aber mal ganz interessant, dass vielleicht die Agenten erst viel später kommen, sondern dass dieser Switch in Richtung Mobile vielleicht noch massiver kommen wird, als es hier in Europa oder im Westen überhaupt so der Fall ist, und ihr diesen Sprung schon längst gemacht habt. Und das fand ich schon interessant. Wie nimmst du das wahr? Ist das so? Ist das alles viel mehr Mobile First und Desktop irgendwie?
Lass mich dafür mal kurz ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Meine Frau ist ja hier in China aufgewachsen. Und sie hatte ja alles viel, viel langsamer und später mitbekommen als wir das in Deutschland mitbekommen haben. Ich rede hier nicht von Informationen, sondern ich rede hier von materialistischen Kram. Ja, meine Frau hat bis in die 80er Jahre hinein noch Schwarz-Weiß-Fernsehen geguckt. Den Computer hat sie in der Zeit, als ich den schon längst hatte, hat sie keinen gehabt. Und so ging es sehr, sehr vielen Menschen, dass sie diesen Schritt über den Computer gar nicht gemacht haben, bis dann auf einmal die ersten Smartphones in ihren Händen waren. Das heißt, viele Menschen, die hier in China leben, für die war der erste Kontakt mit dem Internet das Smartphone. Und ich glaube, daran haben sich auch viele Internetunternehmen orientiert. Du hast hier wahnsinnig viele Webseiten, insbesondere große Portale, die immer noch eine M-Dot haben als diese mobile Variante, weil sie die einfach brauchten, um möglichst schnelle Ergebnisse auf das Handy zu bekommen, weil halt die Desktop-Seiten einfach viel zu lahm waren. Und deshalb brauchten sie diese Alternative und konnten das nicht damals mit Responsive Design machen. Heute geht das. Auch heute ist das Internet hier sehr, sehr schnell. Aber damals eben war das nicht der Fall. Und deshalb hast du wahnsinnig viele diese Doppel-Webseiten gehabt. Und ein paar davon haben halt leider noch überlebt, und es ist schwierig, denen das abzugewöhnen. Moment, jetzt muss ich überlegen, wo wollte ich hin?
Stellst du denn? Du hast die Geschichte betrachtet jetzt und warum die das übersprungen haben. Und das Resultat ist, dass Mobile wirklich first ist anscheinend bei euch.
Genau, richtig. Also insbesondere im privaten Umgang mit dem Internet ist Mobile tatsächlich first und viele haben diesen Desktop-Weg gar nicht mehr gemacht. Ich sehe es dann bei meinem Schwiegervater, der hat sich dann später durchaus noch einen PC angeschafft, aber weil der Bildschirm halt viel größer war, weil er es einfacher lesen kann als auf dem kleinen Smartphone. Aber auch der lebt mittlerweile schon wieder den Schritt zurück vom PC, weil ihm das so umständlich ist, den immer anzumachen, aber macht eher sein Smartphone größer und die Zeichen dann Zeichen für Zeichen zu lesen. Ein bisschen übertrieben.
Also was die zumindest mir hier erklärt haben, ist, dass irgendwie der Desktop schon genutzt wird, auch in Firmen und so. Kannst du ja vielleicht gleich mal widerspiegeln, wie es bei euch ist. Aber eher für Anwendungen, die über Apps laufen, die Teil von den Betriebssystemen, also da wurde der Begriff Browser und Betriebssystem irgendwie sehr verbindend irgendwie genannt. Das heißt, so eine Sachen, die wir hier meinetwegen über Office-Lösungen machen, die sind irgendwie Teil eines, ich weiß es nicht staatlichen Angebots, aber vielleicht substaatlichen Angebotes. Und der Rest ist alles über Apps irgendwie gesteuert, die aber total eng verbunden sind mit diesen Anwendungen. Das heißt also, die haben mir das auch so erklärt, dass die zwar da irgendwie arbeiten in irgendwas wie eine Buchungssoftware oder so, aber die ganzen Kommunikationswege in die Software rein, die funktionieren immer noch über Handys irgendwie und die Schnittstellen über Apps. Entspricht das der Wahrheit? Das wäre ja total freaky.
Also es gibt wahnsinnig viele Softwarelösungen hier in China und die wenigsten laufen über Browser. Das kommt jetzt eher mit der ganzen KI-Programmierung immer häufiger wieder, aber die regulären Software sind Sachen, die du rein installierst auf deinem Rechner. Aber ja, die sind durchaus zentral gebündelt dann irgendwo auf Servern, wo dann die Daten zusammenlaufen und sich dann auch auf den hin übertragen lassen. Bei uns in der Firma beispielsweise, wie in vielen anderen chinesischen Firmen, wir nutzen WeCom, die Business-Variante von WeChat, als zentrales Kommunikationsmedium hier in der Firma. Da haben wir den Messenger drauf, wir haben eine Office-Geschichte drauf, die im Grunde wie so ein Online-Office funktioniert. Microsoft Office 365 ist es, glaube ich, ne? Das ja auch komplett online zugänglich ist und von überall kannst du drauf zugreifen und kollaborieren und so. Das ist bei uns im WeCom integriert. Die Dateien können wir natürlich öffnen auf dem Rechner als auch auf dem Handy. Also insofern ist das nicht ganz falsch. Aber ich glaube, von der Perspektive her, wie du es gelesen hast, haben die den Browser zu sehr eingemischt in die Kommunikation.
Ja, da war eben irgendwie nur das, irgendwie dieser Gedanke von Business-Plattform versus Apps, der ist ja jetzt so, und da will ich ja gar nicht jetzt irgendwie im Detail aufklüstern, aber für mich war ja mal ganz interessant, einfach, wenn man irgendwie, ich meine, hier probieren uns ja alle einzureden, dass China irgendwie 50 Jahre im Voraus ist irgendwie. Ich glaube ja an die mehr nicht so richtig, sondern ich glaube, es sind zwei verschiedene Systeme, aber man könnte jetzt eine Vision von Zukunft abgleichen mit dem, was wir haben, zu dem, was ihr habt. Und dann ist es zumindest ein spannendes Denkmodell, irgendwie so zentrale Anwendungen zu haben, die ja nicht so hinterfragt werden wie bei uns. Also wir haben ja jetzt hier dieses Game mit Trump und Vertrauenswürdigkeiten von den ganzen Schleimern da irgendwie in Washington. Und ihr habt das ja irgendwie zentral gebündelt, irgendwie unter einer staatlichen Hoheit, jetzt sage ich mal. Was ja am Ende mehr, also ich weiß nicht, gefühlt von mir jetzt mehr Sicherheit bringt, als wenn du dir im Westen jetzt Gedanken machen musst, okay, sind jetzt meine Daten jetzt hier bei irgendwelchen Elon Musk irgendwie in Amerika richtig aufgehoben oder nicht? Weil ich habe schon das Gefühl, dass das allgemeine Vertrauen in den Staat in China höher ist als in den westlichen Staaten ist. Entspricht das so der Realität bei dir?
Ja, absolut, absolut. Klar, der Staat hat einen ganz klaren Plan, der wird auch jedes Jahr neu festgelegt für die nächsten 10 Jahre. Und da will man hin und darauf arbeitet man hin. Und in einem System, wie wir das hier in China haben, kannst du auch so planen, weil du dann mal eben hier über die Stränge schlagen kannst und sagen kannst, ich mache das hier mal platt, weil das passt gerade in meinen 10-Jahres-Plan nicht rein. Aber dafür geht es meinen Bürgern in 10 Jahren deutlich besser. nachdem das hier weggebracht ist. Jetzt stell dir das mal vor, das würde man in Deutschland machen, kippt hier, weiß nicht, das System, die Hälfte der Bürger geht auf die Barrikaden, sagt, ich will dich nicht wieder, und dann wird es die nächste Regierung gekippt. Passiert hier nicht, entsprechend kannst du Langzeit planen. Das ist der gute Part daran. Wir haben hier wahnsinnig viele Kohlekraftwerke noch, wir haben hier wahnsinnig viele Atomkraftwerke, wir haben aber auch wahnsinnig viel grüne Energie, und zwar deutlich mehr als irgendwo anders. Und das geht
Und
nur,
habt
weil
ihr auch
das
ein paar
einmal,
mehr Menschen als wir, glaube ich, habe ich gehört.
ja, ein paar. Kannst du zwei Hände abzählen. Nee, und nur weil du es so gut planen kannst oder weil du eben nicht eingeschränkt bist in der Planung, ich singe hier schon ein Loblied wieder, klappt das. Und insgesamt hat es die Regierung in den letzten 20 Jahren geschafft, Millionen von Menschen aus einem von einem Lebensstatusniveau, was du in Deutschland gar nicht vorstellen kannst, heraufzubringen auf ein normales Mittelklassenniveau, wie wir es halt auch in Deutschland kennen. Und allein das bringt natürlich wahnsinnig viel Vertrauen. Du bekommst als Bürger mit, wie es Jahr für Jahr einfach besser läuft. Und kriegst dann die Nachrichten aus Deutschland mit, dass der Döner jetzt 10 Euro kostet, und kaufst dir hier 10 davon für 1 Euro. Und freust dich dann natürlich darüber, dass du in einem so tollen Land lebst. Und ich freue mich auch.
Naja, da kommen wir vielleicht zum Abschluss. Ich habe ja noch ein, zwei Fragen, die in die Richtung gehen, aber dann machen wir irgendwie zum Schluss, habe ich gedacht. Wie ist denn der ganze Hype da irgendwie um? Also bei uns ist ja jetzt hier wirklich der ganze, du wirst es ja auch verfolgen, der ganze Bereich ChatGPT, Google, wie sich das mit der AI entwickelt, wie sich Suche daraus entwickelt, wie sich das ganze Universum entwickelt. Wie ist denn das bei euch? Ich meine, ihr habt DeepSeek und so, das hört man bei uns immer nur so am Rande. Aber das ist ja bei euch eine große Nummer, oder? Da entstehen ja ganz andere Universen bei euch, als das, was wir hier irgendwie bereden. Wie nimmst du denn diese ganze Veränderung wahr?
Ja, eigentlich, ich bekomme natürlich alles mit, was in Deutschland passiert oder was im Westen passiert, rund um ChatGPT, Anthropic und so weiter. Und wir haben hier genau das gleiche Spiel. Ne, die Leute,
Nur
die
mit anderen
bekommen
Anbietern.
nur mit anderen Anbietern, genau. Ne, wir haben kein ChatGPT, wir haben dafür ein Tianwen, wir haben Doubao, wir haben DeepSeek, was nicht ganz so groß ist bei uns, wie man das im Westen wahrnimmt. Ich glaube, im Westen kriegt man DeepSeek vor allen Dingen mit, weil sie so der erste Player waren, der ChatGPT herausgefordert hat, international. Und dann diesen großen Fehler hatte mit, wer bist du? Und DeepSeek antwortet mit, ich bin ChatGPT. Aber die großen Player, die wir hier haben, sind eher die von Alibaba, von Tencent. Also von den großen Internetunternehmen, die sowieso schon wahnsinnig viel Kapital auch haben, um solche Systeme ins Rennen zu schicken. Ich glaube, der große Unterschied von der Business-Seite, die wir hier haben, ist, dass während so ein Open AI oder so ein Anthropic ihre Modelle komplett closed halten und versuchen, die immer besser zu machen und ihre Mitbewerber damit auszustechen und viele Kunden zu gewinnen, die dann das wieder zahlen, ist hier, dass die AI-Unternehmen, die wir hier haben, natürlich auch versuchen, immer besser zu werden, aber gar nicht so diese Abo-Modelle haben. Jeder kann das System jederzeit kostenfrei zugreifen. Du musst dich registrieren, aber ansonsten hast du kostenfreien Zugriff auf das Chat-Interface. Wenn du API einsetzen willst, zahlst du ein bisschen für die Credits, ja. Aber die Modelle an sich, die werden offen zur Verfügung gestellt, und jeder könnte sich so ein großes neues Flagship-Modell runterladen mit den neuen Open Weights und das auf seinen Maschinen, wenn sie denn so groß sind wie ein Hochhaus, laufen lassen. Und das wird auch gemacht. Das heißt, die Unternehmen, die sich hier weiterentwickeln wollen, die laden sich die neuesten Modelle runter, arbeiten mit denen, entwickeln sie weiter und bringen sie wieder auf den Markt. Die Idee dahinter ist eine ganz andere, als wir die im Westen haben. Da geht es nicht darum, sich gegen die anderen durchzusetzen, sondern hier geht es eher darum, dem Kurs zu folgen, den die Regierung gesetzt hat. Und die hat gesagt, in 10 Jahren wollen wir mit China AI die Vorreiterstellung haben. Und das geht halt nur, wenn du irgendwie kollaborierst und dich offen weiterentwickelst.
Aber mit welcher Zielsetzung? Denn ich meine, wir im Westen jetzt hier, also und alle, die jetzt hier SEO im Westen machen, meinetwegen, da hat ja die ganze Entwicklung durch die KI dazu geführt, dass jetzt unglaublich viel Slop entsteht, irgendwie unglaublich viel Spam entsteht, dadurch, dass wir so contentproduktionsmäßig in Abhängigkeit zu den Ranking-Möglichkeiten bei Google meinetwegen stehen. Und da findet ja jetzt irgendwie ein totaler Spam statt, erstmal, der alles zugame wird. War das immer schon auch so contentlastig in China oder wo ist denn der Fokus? Ich meine, ich glaube jetzt, hier wird unglaublich viel Rechenpower einfach weggegeben und die Datencenter werden gebaut, damit wir irgendwie das Netz, das kapitalistische Netz zuspammen können. Mhm. Das ist ja bei euch gar nicht so. Alleine, wenn ich mir angucke, wie Baidu geschnitzt ist, das ist ja noch so vorsintflutlich, da gibt's ja gar nicht so viele grafische Elemente oder Spielereien oder so. Für was wird denn aber die KI bei euch eingesetzt irgendwie? Wo ist denn der Fokus?
Das, was du gerade beschrieben hast, dass immer mehr Leute halt aber auch über KI suchen und dadurch, dass immer mehr Leute über KI suchen, die anderen Parteien versuchen, das System halt entsprechend auszutricksen, mit Content zu überfluten, um diese Gewichte zu verändern, das haben wir ganz genauso hier. Das ist gar nicht anders, überhaupt nicht. Vielleicht ist es sogar ein bisschen extremer. Weil,
also die Algorithmen weil funktionieren bei euch auch so über, sind die Algorithmen von Baidu ähnlich als die zu Google in der Zusammensetzung? Gibt es da auch sowas wie EAT und so eine Sache?
Ja, die sind absolut ähnlich. Es gibt kein offizielles EAT-Konzept, aber du hast ganz viele Ansätze, wo du EAT wiedergespielt siehst. Also es geht hier viel um Expertise, insbesondere aber auch um Trust und PageRank nennt sich hier Weight, also Gewicht. Also die haben sehr, sehr, sehr ähnliche Modelle, um Qualität zu identifizieren und Spam auszufiltern.
Wobei das ja aber natürlich der erste Ansatzpunkt ist, um das staatlich zu lenken, oder? Ich meine, EAT ist ja eigentlich das, wo der chinesische Staat als erstes eingreifen könnte, um Priorisierungen zu machen.
Ja, ich glaube, du siehst hier den Staat ein bisschen zu direkt in der Rolle.
Ja, 100 Pro.
So wie ich das wahrnehme, ist der Staat eher richtungsvorgebend. Und viele Unternehmen, selbst wenn sie staatlich investiert sind, agieren aber schon noch komplett eigenständig. Ja, wenn sie mal irgendwann in die falsche Richtung rausbrechen, dann siehst du vielleicht mal eine Nachkorrektur. Aber insgesamt sind die Unternehmen, ich glaube, fast manchmal sogar noch viel kapitalistischer unterwegs, was ihre Entscheidungen angeht, als ich das aus dem Westen gewohnt bin. Also ein kommunistischer Staat, wie ich mir den vorgestellt habe, als ich nach China gekommen bin, mit so einer DDR noch im Hinterkopf, habe ich hier nie kennengelernt. Kann ich so nicht sagen. Es ist absolut materialistisch, kapitalistisch. Jeder versucht hier das rauszuhandeln, was er kann.
Wenn du aber jetzt mal einfach... Also wir haben ja über die Größe der Märkte nicht gesprochen, aber was sich so bei der Recherche so ein bisschen so immer wieder rauskristallisiert hat, ist, dass wenn ich jetzt starten würde als westliches Unternehmen, meinetwegen, ich will jetzt nach China und da irgendwelche Industrieroboter oder irgendwelche Maschinen verkaufen, dass dann der Markt für Suche eigentlich, also B2B schon vielleicht, hast du ja auch schon gesagt, aber vielleicht die große Aufmerksamkeit, die Markenausprägung, die findet... Und ich meine, das kenne ich ja jetzt nur aus den asiatischen Ländern wie Taiwan oder so, vom Palle, der da immer ein bisschen was zeigt, ja nur so, dass da unglaublich viel über Social Media und über Short-Video-Sachen und so Plattformen ablaufen. Also ist es denn für eine Firma, die jetzt von Deutschland rübergehen würde, egal ob B2B oder B2C, nicht auch total wichtig, neben SEO eben oder vielleicht statt SEO sogar in den Bereich Social reinzugehen, wie immer das da ausgeprägt ist bei euch?
Ja, absolut, absolut. Das ist auch jedes Unternehmen, das an mich rantritt und sagt, hey, wir wollen SEO für China, wir sind noch gar nicht da und so weiter. Jedem dieser Unternehmen sage ich immer, dass Social Media einen viel, viel höheren und wichtigeren Stellenwert hat. Es ist nicht so, dass man es statt SEO machen sollte, Ne? Also ich habe es am Anfang gesagt, man braucht die Webseite allein, um zu demonstrieren, ich bin ein echtes Unternehmen. Du solltest auch immer so ein Basis-SEO mit drin haben, aber dein Hauptbudget für Marketing muss im Social Media landen, ganz klar.
Aber wandern denn die ganzen westlichen Ergebnisse jeglicher Couleur in die LLM-Daten mit rein? Oder wo wird denn da eine Linie gezogen? Also irgendwo muss ja da ein Eingriff sein.
Kann ich natürlich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie die verschiedenen Unternehmen ihre Modelle trainieren.
Aber du siehst ja, was rauskommt irgendwo. Du wirst ja auch ein paar Fragen stellen, die in Richtung westlicher Intention irgendwie ablaufen.
Ja, wir haben letzten Monat haben wir eine Studie rausgebracht zusammen mit einem Lokalisierungsunternehmen. Da ging es jetzt gar nicht so viel darum, wie oder was antworten die Maschinen auf bestimmte Fragestellungen, sondern eher in die Richtung, welche Sprachqualität bieten diese Modelle. Und da haben wir sehr, sehr einfach oder sehr, sehr schnell festgestellt, dass die chinesischen Modelle auch deutlich bessere Sprachqualität im chinesischen Raum anbieten. Was für uns den Rückschluss dann bietet, dass sie natürlich auf viel, viel mehr chinesischen Inhalten trainiert werden, als dass die westlichen Modelle werden. Also da geht es ein bisschen in die Richtung deiner Frage, auch wenn ich da jetzt erstmal ausgebrochen bin. Ich glaube schon, dass viele dieser Modelle auf wahnsinnig vielen chinesischen Daten trainiert werden. Ich glaube auch, dass die sehr kuratiert sind, diese Daten, um halt das Narrativ auch zu transportieren, das hier legal kommunizierbar ist. Wir sehen es bei DeepSeek, wenn du die falschen Fragen stellst, dann sagt DeepSeek, nee, da will ich nicht drauf antworten. Das passiert hier genauso, wie als wenn du aus Deutschland DeepSeek ausprobieren würdest, die auf anderen Servern laufen als DeepSeek, was wir hier haben. Nicht jedes chinesische Modell ist so strikt, dass sie bestimmte Themen direkt ausblockieren. Andere geben dann eine Antwort, die okay ist. Aber es wird halt schon darauf geachtet, dass man sich an die Gesetze hält und keine Themen rausbringt, die hier als illegal statuiert sind. Hier sind wir ganz schön beim Thema ach komm, jetzt fehlt mir so das deutsche Wort dafür.
Sagst du es mir? Welches Thema? Du hast ja nicht gesagt, welches Thema.
Thema, ich darf nicht alles sagen.
Du bist schon wie DeepSeek. Ich habe darauf hingewiesen, genau. Lass uns noch mal kurz einen Schwenk machen. Ich würde ganz gerne, also ich will gar nicht so tief in das Thema SEO einsteigen, weil ich glaube, die unterscheiden sich, manchmal sind die Sachen sich ähnlich. Aber für mich ist eigentlich viel wichtiger, wenn ihr arbeitet ja sehr viel mit westlichen Firmen, sage ich mal, die an den chinesischen Markt kommen wollen. Nun ist ja eine Menge weltweit passiert. Also wir haben den Krieg zwischen der Ukraine und Russland. China ist von Amerika sanktioniert worden, von anderen auch so ein bisschen. Also diese Sanktionspakete gehen ja immer hin und her. Welchen Einfluss haben denn diese weltpolitischen Geschichten, Westen, China, auf eure Firma jetzt, sagen wir mal? Also ein paar Jahre kannst du ja jetzt schon zurückblicken. Wie wirkt sich das irgendwie aus? Weil das wäre jetzt, wenn das meine Firma wäre, wäre das ja so ein bisschen, ich meine, selbst wenn es in China super läuft, aber wenn ihr euch mit der Verbindung Westen-China irgendwie beschäftigt, würde ich ja vielleicht denken, das ist ein bisschen fragiler geworden die letzten Jahre.
Ja, es ist nicht ganz falsch. Wir haben weniger Anfragen von Unternehmen, die erst in China rein wollen, weil es halt schwieriger ist. Wir behalten unsere Kunden und bekommen auch immer wieder neue Anfragen von Kunden, die bereits in China sind und in China investiert sind, hier große Fabriken auch stehen haben. Die haben natürlich weiterhin Interesse daran, sich hier auch weiterzuentwickeln, statt ihre Investitionen dann flöten gehen zu sehen. Aber kurz nach Corona haben wir schon gesehen, dass die Marketingbudgets da schon eingeschränkt waren. Und viele Unternehmen erstmal sehen wollten, wie entwickelt sich das weiter. Wir nehmen es nicht ganz weg, wir fahren es ein bisschen zurück, sind vorsichtig, testen hier ein bisschen, testen da ein bisschen, aber das kommt jetzt langsam wieder. Aber neue Unternehmen sind weniger, ja.
Ja, ich wollte einfach nur mal wissen, wie sich das irgendwie so auswirkt, weil ihr ja auch nur ein Teil von dem Geschäftsbetrieb da seid. Was mich auch noch interessieren würde, ist, und ich habe jetzt hier noch zwei Fragen, ich würde ganz gerne bei einer Stunde bleiben, ist, bei uns im Westen oder hier in Deutschland speziell, ich lese eigentlich, wenn ich LinkedIn aufmache oder irgendwelche anderen Portale, ey, da steht immer nur drin, Deutschland ist am Po und China, die sind uns schon um Lichtjahre voraus irgendwie. Und ich denke immer, ja, man kann ja jetzt irgendwie, ja, wenn da unglaublich viel Geld in das System gepumpt wird, dann passiert auch was, ist ja zwangsläufig so, sind unglaublich viele Menschen, da passiert schon was. Egal, ob das jetzt, ob das alles wirtschaftlich gut ist und wo das hinführt irgendwie, aber ist es wirklich so besser? Ich denke mir immer, okay, da werden die Bilder von den großen Metropolen gezeigt, von diesen Flaggschiffen auch, aber du hast es ja gerade selbst so ein bisschen beschrieben, wenn ich so aus der Stadt so ein bisschen rauskomme, dann beginnt ja in jeder Stadt, irgendwie in jedem Land die Realität. Und ich kenne es aus Thailand, da steht der Wolkenkratzer und das high-moderne Haus. Genau neben den kleinen Häusern, wo noch Leute in geregelter Armut, sage ich jetzt mal, leben. Ist das in China auch so oder ist da wirklich alles jetzt nur noch Sci-Fi und alles super besser?
Nee, du siehst in den westlichen Medien entweder das eine oder das andere Extrem. Du siehst selten die echte Wahrheit, die hier in China passiert. Ja klar, wir haben die tanzenden Roboter und die Kung-Fu-Kämpfer, die autonom rumlaufen auf den Showbühnen, aber nicht auf der Straße. Wir haben, ich glaube sogar in Shenzhen, einen Roboter-Polizisten, der neben den normalen Robotern, den normalen Polizisten herläuft. Ich meine, ich hätte jemanden mit der Fernbedienung gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also autonom ist der auch noch nicht, auch wenn es so aussieht auf den Videos. Hier ist sehr, sehr viel Show. Bei dem, was in China, in Deutschland gesehen wird. Also was so toll aussieht, ist oft noch gesteuert. Was ich aber sehr, sehr beeindruckend finde, grundsätzlich hier in China, wenn es um Entwicklung von neuen Produkten geht, und da musste ich viel lernen und lerne heute noch, ist, dass ich schneller arbeiten muss. Ich muss schneller auf den Markt bringen. Ich kann nicht erst mein Produkt fertigstellen oder planen, akribisch fertigstellen, alle Perspektiven betrachten, bis ich denke, das Ding ist marktreif und es dann auf den Markt bringen. Dann, wenn ich so agiere als deutsches Unternehmen, dann bin ich definitiv Jahre hinter China zurück. Weil in China wird eine Idee entwickelt, wird sofort der Prototyp gebaut, das Ding wird auf den Markt geworfen und das ist nicht perfekt. Ja, das ist in der Bedienung nicht perfekt, das ist auch in der Funktion nicht perfekt, aber alles Feedback, was jetzt die Kunden geben, das fließt sofort in die nächste Generation ein. Und so wird das Produkt quasi am Kunden weiterentwickelt. Das ist das, was wir hier als China Speed kennen. Ne, du kriegst wahnsinnig schnell neue Sachen auf den Markt, wo du in Deutschland deine 5 bis 10 Jahre wartest, bis das Produkt soweit ist. Und das
aber auch gleichzeitig bedeutet, dass du immer wieder ganz schmale Zyklen hast. Das heißt, das, was im Westen ja die letzten 100 Jahre meinetwegen irgendwie zu Wohlstand geführt hat, ist ja, dass du was erfunden hast und auch was Gutes erfunden hast und dann eine große Zeit hattest, auch unter Patentschutz oder so, dann zu monetarisieren. Wenn du diese Hyperzyklen hast, wie du die gerade beschrieben hast, dann hast du ja kaum Zeit zu monetarisieren, sondern der Markt verlangt immer nach dem Neuen und das ist doch aber auch ein Problem, oder?
Das ist hundertprozentig ein Problem und eins, mit dem ich mich auch nicht unbedingt anfreunden möchte. Also ich werde sicherlich kein physisches Produkt auf den Markt bringen, auch wenn ich immer noch der Maus hinterher trauere, die genau auf meine Hand angepasst ist und die sicherlich super günstig hier zu produzieren wäre. Aber es ist die Kosten könnte ich sicherlich nicht wieder rausholen, wenn ich das dann versuchen würde, auf den Markt zu bringen. Nee, aber das Gleiche hast du an in den nicht physischen Produkten. Hier musst du tatsächlich einfach schneller agieren. Du hast gar keine Wahl. Es geht gar nicht anders. Wenn du da mitspielen willst, dann musst du auch schnell agieren und schnell auf den Markt bringen, weil wenn du es nicht machst, machst du es anders. Und ja, du hast vollkommen recht. Ich kann nicht dann meine Jahre oder Jahrzehnte mich darauf ausruhen und davon profitieren.
Ich muss einfach weiterarbeiten. Aber da entsteht ja auch so eine, also dann werdet ihr ja diese selber Überpesung haben von Menschen, die immer getrieben sind, den nächsten geilen Scheiß irgendwie zu nehmen und nicht irgendwie mal Zeit finden, irgendwie was Solides auszuprägen. Also da seid ihr in demselben Hamsterrad wie wir hier, glaube ich, ne?
Ja, genau, richtig. Das kann ich nur bestätigen.
Ja, verrückt irgendwie. Ist aber eine schöne Erkenntnis irgendwie. Also, um mal so einen Einblick zu bekommen, finde ich unglaublich spannend. So, dann nehme ich mal zum Abschluss die letzte Frage. Und das ist auch die, die kann das alles abkürzen. Aber die würde mich mal interessieren. Das große Damoklesschwert, wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass die chinesische Wirtschaft sehr stark überhitzt ist. Und das sagt man sich hier im Westen. Ein paar Indizien sind, finde ich, auch nicht so abwegig. Wenn das dazu führen sollte, dass der Chinese doch die Insel vor China irgendwie beglückt. Ja. Also ich sehe schon an deiner Reaktion, du glaubst nicht dran. Aber was würde, wenn es passieren würde, Markus machen? Sitzt du auf gepackten Koffern da und könntest jederzeit ausreisen? Gibt es so einen Plan B? Denkst du da gar nicht dran? Ist das so ein Hirngespinst von einem Wessi?
Ja, da gibt es gar keinen Grund, darüber nachzudenken. Das wird nicht passieren.
Weil, hast du auch eine Begründung dafür? Hier hört da keiner zu, ist nur für mich jetzt.
Ja, nur für dich, alles klar. nee, China hat da... Okay, das große Narrativ ist, dass Taiwan nie independent war, nie selbstständig war, sondern immer Teil von China war, auch wenn es selbstständig agiert hat. Ich habe mich mal mit der Geschichte beschäftigt, die dahinter steht, und ich kann nachvollziehen, wieso diese Geschichte existiert und warum man da auch weiterhin dran glaubt. Und ja, es gibt, ich glaube sogar offiziell kommunizierte Jahreszahlen, ich habe sie nicht im Kopf, ich glaube 2050 oder sowas, bis wann das wieder komplett vereintes Reich sein soll. Das ist der erste Punkt. Diese Jahreszahl ist relativ weit nach hinten gesetzt. Das heißt, wir haben hier einen richtig großen Spielraum, in dem politisch noch agiert werden kann, um diese Annäherung zu versuchen oder diese Zusammenführung zu versuchen. Ich sehe im humanistischen Bereich, dass man sich hier auch sehr, sehr anstrengt. Wir haben es zu Corona-Zeiten beispielsweise gehabt, dass da von China, ohne dass da Bestellungen gelaufen sind, wahnsinnig viele Masken nach Taiwan geschifft wurden, um den Menschen dort zu helfen. Also man hat schon diesen Gedanken großartig, wir sind ein Volk und wir müssen uns gegenseitig helfen, was da auf der hohen politischen Ebene passiert. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich habe überhaupt nicht diese Angst, dass da militärisch was passiert. Überhaupt nicht.
Also es basierte ja auch mehr darauf,
hier Interesse dran hat.
Hier im Westen werden ja so eher die Annahmen kolportiert, dass die chinesische Wirtschaft sehr, sehr überhitzt ist, weil sie halt, und das glaube ich ist auch nachvollziehbar in vielen Teilen, ihr habt einen riesen Binnenmarkt, der aber nie irgendwie mit Staatsausgaben so gedreht wurde, dass eigener Konsum entsteht, sondern ihr seid sehr stark angewiesen auf Export. Wenn jetzt Deutschland zum Beispiel als Exportnation sehr stark schwächelt und jetzt das nicht mehr abnimmt, wo sollen denn die ganzen chinesischen Autos, in die viel staatliches Geld geflossen ist, wo sollen die denn hinverkauft werden? Eure eigenen Leute scheinen die ja nicht zu kaufen, weil die Kaufkraft nicht gestiegen ist entsprechend. Also so wird das hier kolportiert und in vielen Teilen kann ich das nachvollziehen. Und es ist ja wie in Russland, ne? Also am Ende geht es ja nicht um einen Jahresplan fürs Jahr 2050, sondern ob das Volk aufbegehrt, weil irgendwelche wirtschaftlichen Sachen in Schwierigkeiten gehen und ich einen Nebenkriegsschauplatz baue. So ist ja in Russland das auch passiert. Also da gibt es ja auch gar keinen Grund für, eigentlich Russland jetzt so dermaßen an die Wand zu fahren, wenn ich nicht von irgendwas hätte ablenken wollen. Und das ist ja mehr der Grund als, aber wie gesagt, du kannst das jetzt auch, kannst sagen, okay, alles gut, will ich nichts zu sagen, aber ich wenigstens versuchen will ich's.
Nee, das ist kein Thema, das ich jetzt außen vor lassen muss. Ich sehe hier im Westen tatsächlich ein komplett anderes Narrativ dessen, was hier in China passiert. Und ich rede jetzt gar nicht von der Insel, sondern von der Wirtschaft, die wir haben. Die Regierung hat wahnsinnig viel Geld reingepumpt in die E-Auto-Industrie hier, aber viel mehr in die Entwicklung der Technologien selbst, eins, und dann in die Förderung der Menschen, die sich ein E-Auto zulegen wollten. Also hier gibt es wahnsinnig viel Zuwendung für Menschen, die sich ein E-Auto kaufen, gegenüber dem Verbrenner. Das ist der Grund, warum du mittlerweile sehr, sehr viele E-Autos auf den Straßen siehst. Gefühlt so 50%, wenn man eher nach Süden geht, gefühlt sogar noch mehr. Ich habe es mal gezählt, tatsächlich poste ich mal später drüber, sind es gar nicht so viel, wie ich das gefühlt habe. Aber es werden nach wie vor immer mehr. Ich denke nicht, dass man ein Problem hat, die im Westen zu verkaufen. Tatsächlich sind die Modelle, die im Westen verkauft werden, grundlegend anders als die Modelle, die hier direkt nicht mehr verkauft werden, weil halt ganz andere Sicherheitsgesetzlichkeiten dort bestehen. Du musst sie halt in dem Moment schon wieder anders bauen. Das sind also gar nicht eins zu eins diese Modelle. China ist eine große Exportnation, ja, korrekt. Und ich glaube, dass viel der Wirtschaft auch nach wie vor mit Export gemacht wird. Aber in den letzten 10, 20 Jahren hat sich das Bild auch so ein bisschen gekippt. Es ist nicht nur Export, sondern auch Import war ja ganz stark. Und insbesondere Firmen, die aus dem Ausland nach China gekommen sind, konnten wahnsinnig schnell und wahnsinnig gut verkaufen mit dem Label Made in Germany. Weil die Leute angenommen haben, was Made in Germany ist, das ist viel, viel höhere Qualität. Und selbst Firmen, die in China produziert haben, konnten ihre Sachen von der Fabrik aus nicht so gut verkaufen, wie die gleichen Firmen, die im Westen produziert haben, nach China importiert haben. Weil da dieses Made in Germany dann in dem Moment nicht drauf stand. Das kippt derzeit. Und ich habe jetzt den Begriff leider nicht im Kopf. Es gibt einen Begriff dafür, diesen Nationalstolz in die eigene Produktivität, in die eigenen Marken zu demonstrieren auch, dass du immer mehr Leute siehst, die Marken hier in China, die chinesische Marken, die auch in China produziert sind, ganz offen zur Schau stellen. Ich habe mir das jetzt hier geleistet, weil ich finde, das ist eine super Qualität. Und das siehst du teilweise auch im Automobilmarkt. Wir haben VW-Rückgang. VW war riesengroß hier. Ja, auch die siehst du immer weniger auf den Straßen, genauso wie ein Porsche und ein, selbst der Tesla geht zurück. Und das war eins der ersten Modelle, die du hier in China gesehen hast. Dieser Stolz, ein Xiaomi zu fahren, dieser Stolz, ein Huawei-Handy in der Hand zu halten, das nicht auf ein iPhone-Betriebssystem angewiesen ist, das nicht auf ein Google-Betriebssystem angewiesen ist, auch wenn das eigentlich darauf basiert. Das ist einfach Wahnsinn. Und das findest du hier insbesondere in der Jugend immer mehr.
Aber der Stolz ist ja, der klar, hat ja kurze Beine, ne? Der Stolz hat ja kurze Beine, ne? Also wenn ihr jetzt, wenn VW bei euch weniger verkauft, und ihr dann super stolz seid auf eure eigenen Wagen, dann ist es erstmal so, dass VW hier ins Struggeln kommt, was ja definitiv der Fall ist. Die deutschen Autobauer haben schon ein Problem mit dem Wegbruch der China-Exporte oder Importe nach China rein. Was aber dann auch dazu führt, dass natürlich ja auch insgesamt das Handelsvolumen abnimmt, weil einfach weniger Kaufkraft da ist, auch in Richtung China wieder. Und das könnte ja nur kompensiert werden, indem mehr Chinesen eure eigenen Autos, die ihr denn da baut, patriotisch und auch kauft, dass es mehr Chinesen gibt, die es auch kaufen können. Aber es gibt eine große, breite Schicht, die mehr haben als vorher. Aber ihr seid ein 1,4 Milliarden Volk und das trifft bei weitem ja, glaube ich, nicht auf alle zu. Das heißt, was China ja nicht hinbekommen hat, ist diesen Switch hin zu, ich mache meine Bürger so reich, dass die das auch alles konsumieren können. Das scheint ja das große Problem zu sein. Das heißt, der Patriotismus, wenn dann irgendwann, natürlich fahren dann ganz viele E-Autos darum von der Schicht, die sich das leisten kann. Aber der Anteil scheint ja insgesamt nicht groß genug zu sein, um das alles, was da produziert wird, und das ist ja immer viel. Das ist ja das so. Ich meine, wenn in China was passiert, dann ist immer viel. Das heißt, es muss auch viel Markt geben, um das abnehmen zu können. Und der muss ja in erster Linie von euch selbst irgendwie gebaut werden. Und dazu müssen die Leute mehr Geld in der Tasche haben. Und ich glaube, der Kreislauf, der ist ja noch nicht so richtig da, weil einfach so viel CapEx gebaut wurden, sage ich jetzt mal, in westlicher Sprache, in das eigene System, was ja auch total okay ist, bis zu einem bestimmten Punkt. Aber irgendwann müssen die Arbeiter in den Fabriken eben auch mehr verdienen, damit die sich eure Produkte auch leisten können, auch wenn die deutlich billiger sind als bei uns.
Ja, ich sehe das noch ein bisschen anders. Ich sehe die Mittelschicht, die ist wahnsinnig stark gewachsen und die Mittelschicht, damit nehme ich jetzt Familien, die auf dem Einkommen waren oder auf einer Ausgabe, Konsumstufe, wie das meine Eltern waren. Mein Vater war Postbeamter, meine Mutter hat dann erst geputzt und hat dann später als Sozialarbeiterin gearbeitet. Also ganz normale Mittelschicht, ne? Niemand, der es großartig viel verdient hätte. Diese Mittelschicht, die sich einen solchen Konsum leisten können, dass man sich alle, weiß nicht, 5 Jahre ein neues Auto holt, zum Beispiel, oder alle 7 Jahre, wie auch immer, dass man sich eine Eigentumswohnung zulegt, was hier uns ein sehr, sehr großes Ding ist. Hier wird viel weniger gemietet, als das in Deutschland der Fall ist.
Auch staatlich gefördert, was nicht verkehrt sein muss.
Diese Mittelschicht, die ist hier wahnsinnig groß geworden. Und ja, klar, wir haben immer noch die Fabrikarbeiter, die sich auch ein eigenes Auto nicht leisten können. Aber diese Schicht, die war vor 20 Jahren 20 Mal so groß. Und diese Schicht, die sinkt immer weiter und geht immer weiter in die Mittelschicht über. Ich glaube, wir haben durchaus eine Bewegung in Richtung mehr Konsum und dass immer mehr Leute sich auch Konsum leisten können. Perfekt wird das, glaube ich, lange Zeit nicht sein, aber das haben wir auch in Deutschland nicht.
Nee, hier ist überhaupt nichts perfekt irgendwie. Die Frage ist ja nur, wie sich Systeme anpassen. Und mir geht's auch, mir persönlich geht es überhaupt gar nicht darum, ob wir hier besser sind oder ob ihr besser seid. Ich glaube, dass egal wie das System ist, ich glaube, 1,3 Milliarden Menschen, die führst du nicht so wie den Hühnerhaufen, den wir hier manchmal mit 80 Millionen haben, den wir hier ja schon nicht mehr hinkriegen. Wie willst du denn 1,3 Milliarden Menschen irgendwie ohne eine striktere Führung führen oder in irgendeine Richtung pressen? Deswegen, also ich sehe da schon irgendwie zwei gespalten. Die Frage ist ja nur, wie geht jedes System jetzt irgendwie damit um, ne? Weil viele Sachen ja global einfach zusammenhängen. Also wenn die Arbeiter jetzt von euch sehr stark in die Mittelschicht gehoben wurden und das jetzt Unternehmen sind, die sich sehr stark auf Export setzen und der Export nicht mehr stattfinden kann in dem Maß, weil Deutschland jetzt meinetwegen die Autoindustrie verliert und auch die Wirtschaftskraft bei uns sinkt, dann hängt das ja alles miteinander zusammen. Und dann wird es ja auch irgendwie eine Gegenbewegung wieder in China geben, wenn das nicht innerstaatlich aufgefangen wird. Wie gesagt, also alles ist halt in China unglaublich groß, kann ganz schnell nach oben gehen, kann aber auch ganz schnell wieder nach unten gehen, weil die nach unten die Beträge auch so groß sind.
Das ist tatsächlich eine Sache, die ich vielleicht noch ganz am Ende loswerden muss. Ich habe nicht erwartet, hier in China ein System zu erleben von Firmen, die von heute auf morgen sagen, ey, mein Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Ich mache ab nächsten Jahr was anderes. Und die Firma dreht sich komplett um. Also das, was ich eben als Steiner Speed in Richtung von Produktion gesagt habe, genauso switcht aber auch der Zweck einer Firma in eine komplett neue Richtung. Wahnsinnig schnell. Also das hast du nicht nur auf dem Firmenlevel. Das habe ich leider, und das leider erkläre ich später, das habe ich auch auf persönlicher Ebene gesehen, mit Menschen, die einfach einen Job haben. Die Mitarbeiter, der bei mir jetzt oder der bei mir damals digitales Marketing gemacht hat, die hat ein Jahr später Englisch unterrichtet und danach hat sie Häuser verkauft. Also ganz, ganz anders als wir das oder als ich das erlebt habe in Deutschland, dass ich mir einen Job aussuche und den weiterentwickle und immer besser darin werde, geht man hier eher danach, wo kann ich am einfachsten Geld verdienen? Und dann mache ich halt was anderes. Diese Ausbildung, und dann hängst du dem nach. Na gut, das habe ich auch nicht gemacht. Meine Ausbildung war was anderes. Aber ich habe ja dann später eine Richtung eingeschlagen. Der bin ich ja dann weiter gefolgt, weil das Ding, was ich weiterentwickeln wollte. Und diese Flexibilität, kann man es so nennen, weiß ich nicht, sich in eine Richtung zu drehen, wo ich schneller wieder neuen Erfolg habe, womit mich mein Leben weiterentwickeln kann oder als Firma, womit ich dann wieder in eine Produktschiene gehe, die ich besser exportieren kann oder eine Produktschiene, die ich auf dem heimischen Markt besser verkaufen kann. Diese Geschwindigkeit hat mich wahnsinnig überrascht und das ist, glaube ich, was im Westen viel nicht gesehen wird.
Naja, ich glaube, hier ändert sich auch schon eine ganze Menge. Ich bin bei dir, aber wir hatten es ja vorhin schon mal, ne? Diese wahnsinnige PS, die da jetzt irgendwie zustande kommt. Für mich ist es so ein bisschen, und ich nehme jetzt China einfach in den Maximalkapitalismus mit rein, weil ich das gar nicht anders sehe. Für mich ist das so das Ende auch so, mehr oder weniger. Also ist Kapitalismus durchgespielt. Weil danach, was soll denn danach noch kommen irgendwie? Also kapazitätsmäßig sind die Chinesen überfordert, sind die Deutschen überfordert, alle sind total überfordert. Die Monetarisierungsketten und die Abläufe, um überhaupt Vermögen aufzubauen, haben wir gerade beschrieben, die sind ultra kurz. Das heißt, du machst dann vielleicht in dem Slot des Umbaus, machst du dann zwar Gewinn, aber verlierst du vielleicht mit dem nächsten Versuch wieder. Das heißt, so richtig produktiv zu werden, das ist in erster Linie gar nicht mehr so richtig da. Und ja, ich glaube, da stecken wir alle drin in dieser Schwierigkeit. Wir probieren uns das jetzt so ein bisschen schön zu reden, weil die AI irgendwie die Effizienz steigert und so. Aber welche Effizienz am Ende, muss man sich ja mal die Frage stellen. Also mein Tagesablauf ist eigentlich immer noch derselbe. Ich bin heute früh in eine Firma gekommen. Du hast mich gefragt, okay, habe ich ein bisschen Vibe gecodet bis zu unserem Termin hier? Hatte ich eigentlich nicht, bis ich dann erfahren habe, dass das Vibe gecodete Tool irgendwie die falschen Daten importiert hat. Und schon habe ich wieder eine halbe Stunde da dran gehangen. Das heißt, ich habe nur 16 Stunden Zeit am Tag und ich habe das Gefühl, jetzt sind Probleme da, die ich vorher gar nicht hatte. Und vorher lief es ganz gut irgendwie. Und jetzt verdiene ich aber mit den Problemen gar nicht so richtig mehr. Also ich glaube aber in der Spirale, egal ob China, ob Deutschland oder USA, ich glaube, wir sind da alle auf demselben Dampfer unterwegs. Mal gucken, wo das noch hinführt. Mensch, Markus, erstmal vielen herzlichen Dank für deine offenen Worte und vor allen Dingen, dass du auch so frei jetzt über diese Systemfragen so ein bisschen auch geredet hast, wobei die ja auch gar nicht so tief reingehen und auch, ich glaube, da gibt's auch gar nicht zu bashen, weil alle die eigenen Probleme haben. Ich fand es unglaublich spannend, mal mit dir darüber zu reden. Hast du noch irgendwie eine Perspektive, wo du denkst, ey, da müssen die im Westen mal aufpassen irgendwie, weil die da völlig in die falsche Richtung denken? Gerade was jetzt so Zukunft und Entwicklung von AI und so anbelangt. Hast du da irgendwie noch was, wo du denkst, ey, passt auf, Jungs und Mädels?
Schwierig zu sagen. Ich denke, was wir im Westen immer wieder auch gesehen haben, ist, dass kleine Trends rübergeschwappt sind von Asien. Sag ich jetzt gar nicht zwingend China. Wir haben so ein TikTok, was uns überschwommen hat und stundenlang am Handy festhält, beispielsweise. Ich glaube, dass solche Systeme, die uns unsere Zeit kosten und nehmen, auch Stück für Stück mit beeinflussen, mit dem Material, was da über diesen Bildschirm geht. So, und wenn wir uns das anschauen und mal ein bisschen mehr in Richtung China oder Asien gucken, was da über diese kleinen Bildschirme läuft, können wir, glaube ich, Trends, die wir im Westen dann ein halbes oder ein Jahr später mitbekommen, viel, viel schneller aufgreifen und vielleicht anderen Marketern einen kleinen Schritt voraus sein. Vielleicht so als Tipp, als Idee.
Ich habe ja morgen hier, ich habe ja noch immer diesen Livestream am Dienstags und am Freitag um 11 Uhr, nur als kleinen Hinweis. Da habe ich morgen die Chantal Sebrantke da, die macht ja Virtual Merchandising, kommt aus dem Bereich IKEA. Und da muss ich ja sagen, fiel mir jetzt gerade so spontan ein, dass das, was ich denn in China sehe, an blinkenden LEDs und an hier, kommt doch mal hier rein und an Verkaufsförderung, ich glaube, da kann man sich noch eine Scheibe abschneiden. Das ist dann auch Kapitalismus zu Ende gespielt, weil dann geht auch nicht mehr als nur blinken. Aber ich glaube, da ist China einfach noch einen Schritt weiter. Okay, Markus, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wir mal ein bisschen schnacken konnten. Können wir gerne irgendwann mal wieder wiederholen. Ich wünsche dir alles Gute da in China. Und wenn das nicht klappen sollte, hier in Deutschland sind immer Stammtische da, wo du mal wieder teilnehmen kannst oder eine Campings, wo du dran teilnehmen kannst. Wie ist es überhaupt mit dem Reiseverkehr? Warum kann dann nicht mal jemand aus China dann mal hier nach Deutschland kommen und meine Campings besuchen? Gibt es die Firma nicht her?
Nein, es gibt ja Reiseplan nicht ganz her. Die Campings läuft meistens so ein bisschen ein paar Tage, bevor hier die Sommerferien in der Schule anfangen. Und ich möchte dann doch schon mit der Familie zusammenreisen. Ach, Mann, auch wenn wir dieses Jahr gar nicht gereist sind.
Ich habe gedacht, wir kriegen es irgendwann mal kompatibel gemacht. Hätte mich gefreut. In diesem Sinne, Markus.
Schieb's mal in den Juli nächstes Jahr, dann schaffen wir es.
Ja, nee, schaffen wir nicht ganz irgendwie. Also wir sind schon Anfang Ju wann hast du gesagt? Juni? Nicht in Juni.
Juli. Nein, Mitte Juli gehen die Sommerferien meistens los. Das heißt, wir sind
Ja,
dann
da
so
sind wir jetzt
vielleicht um den
Anfang Juni, da
20.,
ist, passt doch
25.
noch,
da.
oder? Na, reden wir nochmal in Ruhe drüber. Okay, mein Lieber, danke
Machen wir.
dir. Tschüss nach China.
Vielen Dank, bis dann, ciao.